Ich bin Jörg Broxieper und ich lade dich ganz herzlich ein, bei unseren Team F Essentials dabei zu sein. Von jetzt an laden wir ungefähr einmal im Monat einen unserer bewährten Seminarleitenden zu einem kostenlosen Online-Kurzseminar ein. Jedes Mal geht es um ein anderes Thema für Singles, für Paare oder Eltern oder einfach jeden, der in seinen Beziehungen wachsen möchte. Das nächste Team F Essential findet am 16. Dezember um 20 Uhr statt. Dieses Mal ist Friedhelm Mantei zu Gast und bringt einen Impuls mit zum Thema Weihnachten und was das mit Freiwilligkeit zu tun hat. Wenn du dabei sein willst, melde dich kostenlos über unsere Homepage an unter team-f.de. Alle Infos über dieses und auch die zukünftigen Team F Essentials findest du jeweils rechtzeitig auf der Homepage und auch in unseren Social Media Kanälen. Wir freuen uns auf dich.
Wenn dein Herz dafür schlägt, Liebe, Beziehung und Glaube im Alltag stark zu machen, dann ist Team F genau dein Ort. Wir laden dich ein zu einem Abend. Da bekommst du Einblicke in unsere Arbeit, Inspiration und Begegnung. Lerne uns kennen, finde deinen Platz und entdecke, wie viel Potenzial in dir steckt. Du bekommst an diesem Abend Einblick hinter die Kulissen, Überblick über alle Bereiche von Team F, in denen du mitgestalten könntest und was wir als Team F-Gemeinschaft dir mitgeben können. Wir nehmen uns ganz viel Zeit für deine Fragen und du bekommst einen Einblick in die ersten Schritte für einen Einstieg. Klingt das nach dir? Dann sei unbedingt dabei. Wir freuen uns und alle Informationen, die du brauchst dazu, findest du in der Beschreibung. Wir freuen uns auf dich.
Beziehungshelden, ein Podcast von Team F. Fürs Füreinander.
Ja, hey, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute geht's um ein Thema, über das viele doch lieber schweigen, aber das unheimlich viele betrifft. Es geht um Pornografie und wie beeinflusst sie unsere Sicht auf Sexualität, Liebe und Beziehungen. Und was passiert eigentlich, wenn aus reiner Neugier eine Abhängigkeit wird? Mein heutiger Gast weiß ganz genau, wovon er spricht, Sebastian Buss. Er hat selbst erlebt, wie Pornografie sein Leben eingenommen hat und wie er Schritt für Schritt Freiheit gefunden hat. Und heute hilft er anderen, denselben Weg zu gehen, spricht offen über seine Geschichte und zeigt, dass Heilung und echte Nähe möglich sind. Er war schon zu Gast bei ARD und Arte und einigen Online-Kongressen. Und deshalb freue ich mich umso mehr, ihn heute hier bei uns Beziehungshelden von Team F begrüßen zu dürfen. Ganz herzlich willkommen, Sebastian. Schön, dass du hier bist.
Vielen Dank. Danke für die Einladung.
Ja, wir sprechen hier über eine Bevölkerung. 6% habe ich mal gegoogelt. Du kannst da gern vielleicht mehr dazu sagen. Aber 6% der Bevölkerung sind Betroffene und 75% davon sind männlich. Das ist echt eine große Zahl. 6% klingt erstmal gering, aber es ist, wenn man das als Zahl anschaut, dann ist es doch echt viele Betroffene. Und dein Leitspruch, ich habe mir natürlich deine Website angeguckt und wir folgen dir als Team F schon eine ganze Zeit. Und dein Leitspruch ist: Pornos hindern dich daran, dein volles Potenzial zu entfalten und dein wahres Ich zu finden. Und das betrifft natürlich auch diese vielen, vor allem Männer, die ihr Potenzial noch nicht so ganz entfaltet haben, weil Pornografie ein echtes Hindernis sein kann. Sebastian, magst du uns ein bisschen mit hineinnehmen in deine Geschichte? Du hast ja selbst diese eine Geschichte mit Pornografie. Und wann hast du gemerkt, dass Pornografie mehr als nur Neugier war?
Ja. Ja, sehr gute Frage. Mein Erstkontakt mit Pornografie war im Alter von 12 Jahren.
Wow.
Ich war damals aufgeklärt, ich wusste, was Sex ist, aber das dann, ich sag mal so, direkt zu sehen, hat dann schon was mit einem gemacht. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, das war so eine zweigeteilte Emotion. So auf der einen Seite war da natürlich Spannung, Neugierde. Man sieht etwas, was man vorher so noch nie gesehen hat und auch so ein bisschen irgendwie Erregung, Neugier. Und auf der anderen Seite habe ich aber auch ganz klar gemerkt, hey, irgendwie fühlt sich das sehr komisch an. Irgendwie gehöre ich da nicht hin. So war mein Eindruck. Ne? Heute sage ich immer, ja, Pornos schauen ist wie durch Schlüsselloch anderen Menschen beim Sex zuzusehen, wo man einfach merkt, ja, irgendwie ist man da fehl am Platz. Ne? Das ist nicht so ganz, wo ich jetzt sein sollte an der Stelle. Das war so meine erste Empfindung. Was dann aber mehr gesiegt hat, war dann doch die Neugierde. Und so habe ich einfach ab und zu mehr konsumiert. Und das hat sich über die Jahre hin einfach weiterentwickelt. Und ich würde sagen, mit so 15, 16 war ich an dem Punkt, wo ich teilweise mehrere Stunden täglich konsumiert habe. Und wo ich dann auch mit 16 wirklich festgestellt habe, hey, mir tut der Konsum nicht gut. So zu dem Zeitpunkt habe ich viele Zusammenhänge, neuronal, Gehirnstrukturen, alles noch nicht verstanden gehabt. Ich habe einfach nur gemerkt, ich will das eigentlich gar nicht mehr, aber ich tue es trotzdem immer wieder. Heute rückblickend kann ich sagen, ich war absolut süchtig zu diesem Zeitpunkt. Und was machst du als 16-Jähriger? So, auf meine Eltern bin ich nicht zugegangen. Ich sag mal, coole Podcasts, YouTubes gab es damals noch nicht so sehr. Zum Arzt bist du auch nicht gegangen. Ja, und ich habe dann einfach weiter konsumiert und gelitten. Also wirklich, ich habe gemerkt, wie ich mich sozial isoliert habe. Ich habe mich zurückgezogen. Ich habe gemerkt, wie ich selber immer aggressiver wurde, auch durch das Ganze. Mein Bild auf Frauen hat sich verändert. Ich habe einfach gemerkt, ich bin total unzufrieden. Aber ich weiß nicht, wohin da damit. Und das sehe ich bei so vielen Männern heute auch noch in allen möglichen Altersstrukturen so. Werden wir nachher gleich noch mehr drauf eingehen, aber genau diesen Schmerz, der ist mir so bekannt und da ist so viel Scham, so viel Unsicherheit, wie gehe ich damit um? Und ich habe einfach weiter konsumiert und wirklich gelitten, bis ich dann 19 war. Und mit 19 Jahren habe ich dann so all meinen Mut zusammengefasst, bin auf meine besten Freunde zugegangen und habe gesagt, hey Männer, ganz ehrlich, ich habe ein Problem, ich bin pornosüchtig. Und an diesem Tag sind zwei ganz wunderbare Dinge passiert. Zum einen haben mich meine Freunde ernst genommen, haben das nicht irgendwie runtergespielt und gesagt, ja, jeder schaut auf Pornos, ist doch halb so wild, sondern die haben das ernst genommen, die haben meinen Schmerz verstanden und haben mir das Gefühl gegeben von, hey, wir halten diesen Raum und du darfst sicher hier sein. Und das hat mir natürlich enorm viel Last und Druck genommen. Also ich habe mich, ich glaube, nach dem Gespräch 20 Kilo leichter gefühlt. Und das war so ein Moment, wo sich auch in mir was verändert hat, weil ich zum ersten Mal offen darüber sprechen konnte und nicht irgendwie Scham das dominierende Thema war, sondern ich einfach frei erzählen konnte, sie mich da gehalten haben. Und das war der Moment, wo ich so eine intrinsische Motivation bekommen habe, um wirklich zu sagen, okay, ich gehe dieses Thema an und ich bin nicht mehr alleine damit. Und das Spannende andere war, dass die Hälfte meines Freundeskreises dann auch gesagt hat, hey, wenn ich ehrlich bin, dann habe ich damit auch ein Problem. Und das war dann so der Moment, wo die Reise nicht nur für mich begonnen hat, sondern für viele andere Männer auch. Und das war so, ich sag mal, die Geburtsstunde von Free and Strong, meinem heutigen Unternehmen, wo ich als Porno-Coach andere Männer rausbegleiten darf aus der Pornografie, Sucht und Abhängigkeit, ohne zu wissen, dass daraus irgendwann mal ein ganzes Business wird. Weil ich sag immer, was ich selber einfach nur wollte, ist frei werden. Und heute darf ich Hoffnung geben, anderen Männern dieses Thema einfach hinter sich zu lassen. Und das hat sich dann über die nächsten Jahre entwickelt. Also auch mein Kampf raus aus der Sucht und Abhängigkeit ist jetzt dann auch nicht ganz geradlinig verlaufen, sondern da gab es Hoch- und Tiefphasen auch. Wir haben direkt gestartet mit so einer 90-Tages-Challenge, 90 Tage keine Pornos, keine Selbstbefriedigung, um einfach mal vom Dopaminspiegel runterzukommen. Und ich habe die 90 Tage auch tatsächlich durchgezogen und das war so ein krasser Durchbruch für mich, also weil ich dann über Jahre hinweg so eine lange Zeit niemals geschafft habe Und das hat mich natürlich extrem gepusht in meinem Selbstwert, in meinem eigenen Bild auf mich, auch in meiner Gottesbeziehung selber auch, weil plötzlich dieses Thema gar nicht mehr so dominierend war und man plötzlich in Identität weiterkam an so vielen anderen Punkten. Ja, und dann gab es natürlich Hoch- und Tiefphasen ja, seit ich Mitte 20 bin, habe ich dieses Thema dann aber komplett hinter mir gelassen. Genau. Ja, wow. Vielleicht mal so weit erstmal meine Story, ja?
Ja, also mich beeindruckt es sehr, wie offen und frei du darüber sprechen kannst, denn du hattest ja schon gesagt, ne, du hast ja auch längere Zeit gebraucht, weil niemand da war, mit dem man erstmal so drüber reden konnte oder wo man mal was überhaupt darüber hören konnte. Und umso beeindruckender ist es, dass jemand sich so rausbegibt aus der Komfortzone und sagt, hey, ich sag mal so, ich mache mit meinem Mist, den mache ich jetzt zu Dünger für andere, dass andere frei werden. Das ist echt, ich finde das total klasse. Ich habe mir gerade, als du erzählt hast, sind mir zwei Sachen aufgefallen oder eine Sache besonders, dass Scham nicht dominiert. Das hat mich gerade auch sehr berührt, dass du das so benannt hast, dass eben du nimmst es wahr, da ist ein Riesenscham, aber sie dominiert nicht und sie darf sein. Und das ist ja auch vielleicht berechtigt, dass sie da ist. Das finde ich sehr beeindruckend. Und was würdest du sagen? Vielleicht kommst du auch immer wieder mal damit in Kontakt mit so einem Kommentar, wo viele sagen, ja, Pornos. Ist doch nur Fantasie, sind da nur Filmchen, gehört vielleicht zu der Männerwelt dazu und es tut doch keinem weh. Was entgegnest du da?
Also wir haben da gleich mehrere Blickwinkel, wo wir versuchen können, darauf eine Antwort zu geben. Ne? Wir können uns jetzt viel in Ethik und Moral erstmal hineinwälzen, weil das, was in der Industrie passiert, in meinen Augen zu 99,999% total menschenunwürdig ist. Und genau da werden Menschen, Persönlichkeiten massiv einfach auch verletzt. Ich sag mal, die Konsumierenden an der Stelle blenden das teilweise oft einfach aus, sodass man sich gar nicht die Frage stellt, was passiert da eigentlich am Set oder ist das alles freiwillig oder wie ist das? Deswegen sage ich hier erstmal ein ganz großes Fragezeichen, aber lassen wir das Thema einfach mal so nebenbei stehen. Was es trotzdem mit einem macht, ist, dass wir viele Auswirkungen auf unser eigenes Leben haben, auf unsere eigene Sexualität, auf Partnerschaft und auf unsere Vorstellung, weil es einfach mehr ist als einfach nur eine Fantasie. Sexualität, also ich komme aus der wissenschaftlichen Richtung, dass Sexualität erlernbar ist und geprägt wird durch unser Handeln, unser Denken, unser Tun an der Stelle. Und je früher wir in Kontakt mit Pornografie kommen, desto weniger haben wir eine ausgeprägte Reflexionsfähigkeit über dieses Thema. So, ich unterrichte auch an Schulen und man merkt, die Fragen der 5. und 6. Klassen sind einfach nochmal ganz andere als die von 7., 8., 9., weil man merkt, die sind da schon weiter. Aber die Sache ist die, wir prägen hier Sexualität und diese Prägung hat einen Einfluss auf unser Denken, auf unser ganzes Sein. Und in meinen Augen ist das keine positive. Weil wenn wir jetzt zum Beispiel mal schauen, 5., 6. Klasse kriege ich immer die Frage gestellt nach der Penisgröße. Warum? Ist ganz logisch, weil hier haben wir dann 11-, 12-jährige Jungs, die irgendeinen Porno sehen, an sich runterschauen und feststellen, mein Penis ist nicht so groß. Und dann kommt Minderwertigkeit zum Beispiel ins Spiel, was ja auch völlig normal ist, weil ein 12-Jähriger ist noch nicht ausgewachsen. So, und ich sage immer, Jungs, ihr wächst bis 18 Jahre, euer ganzer Körper, also entspannt euch mal. Aber trotzdem hat das psychisch etwas mit dir in deinem Gehirn gemacht. Und ich habe viel Gespräche schon mit Männern geführt, die zu mir sagen, hey, mein erstes Mal war eine Vollkatastrophe, weil diese ganze Frage nach, bin ich ein richtiger Mann, ist der groß genug, habe ich's drauf, all das hat mich so blockiert, dass ich nachher keine Erektion gekriegt habe. Die Frau fragt dann, was ist los und bezieht das natürlich sofort auf sich, weil sie sagt, okay, ich muss ja, anscheinend bin ich hässlich oder bin ich hübsch genug oder was ist los, weil ansonsten würde das ja funktionieren. Und so haben wir zum Beispiel nur ein kleiner Kreislauf, wo man merkt, wie sich Beziehung bedingt und wie dieses Thema ganz viel kaputt macht. Wir haben natürlich auch viele wissenschaftliche Studienerkenntnisse, was Pornografie alles mit unserer Gehirnstruktur macht, wie es unser ganzer Dopaminspiegel sich erhöht. Wir haben viele Auswirkungen im Sinne von, dass wir anfangen, unser Gegenüber als ein Objekt zu betrachten und einfach auf den Körper zu reduzieren. Auch die Frage nach, wie exklusiv will ich Beziehungen leben, wird total beeinflusst, weil mittlerweile haben wir 1,3 Milliarden Porno-Webseiten und ich entscheide innerhalb von Bruchteil von Sekunden, gefällt mir nicht, gefällt mir nicht. So, und wenn ich mich nachher für eine Beziehung entscheide oder auch für eine Ehe entscheide, dann gibt's da nicht mehr gefällt mir nicht, sondern ich lege mich jetzt fest, Sexualität in einem verbindlichen Rahmen die nächsten 40, 50, 60 Jahre mit genau einer einzigen Person zu teilen. Und das macht's einfach total schwierig, weil das lernen wir nicht in Pornos. Und wenn wir jetzt einen 12-, 13-Jährigen haben, der anfängt Pornos zu schauen, Sexualität zu erleben und der dann vielleicht mit, sagen wir mal, 3, 24 heiratet, dann ist schon fast die Hälfte seines Lebens geprägt von den Pornos. Von, ich entscheide zwischen gefällt mir nicht. Von, so stelle ich mir das vor. Und das entspricht einfach nicht der Realität. Und dadurch wird Sexualität einfach sehr, sehr herausfordernd. Und deswegen kann man sagen, ja, ich tue niemandem weh an der Stelle, aber was passiert ist, dass man sich selber weh tut, seiner zukünftigen Partnerin oder Partner, und damit auch Auswirkungen vielleicht auf Kinder und Ähnliches hat. Von dem her ist diese Aussage einfach für mich einfach nur so ein kleiner Mythos, eine kleine Rechtfertigung, um sich den Konsum an der Stelle zu legitimieren, sage ich es mal an der Stelle. Wenn ich es jetzt herausfordernd sagen würde, würde ich sagen, ja, man versucht sich den Konsum schön zu reden.
Ja, das denke ich auch. Du hast jetzt schon so viele Dinge gesagt, wo man merkt, da sind da schon so viele Erkenntnisse über Pornografie. Und mich und natürlich andere, wahrscheinlich dich auch, mich ärgert das, dass so wenig Schutz hier in Deutschland ist. Also ich kann jetzt nur von Deutschland sprechen, ich weiß nicht, wie es in anderen Ländern aussieht, aber wenn man so viel weiß und das schon, und die Mädchen berichten es ja auch, dass Pornografie schon so jung beginnt, dass Kinder so leicht an pornografische Inhalte kommen. Also das macht mich unfassbar wütend. Das ist unglaublich. Was denkst du, woran könnte das liegen? Oder die noch bessere Frage ist, was wir natürlich tun können als Erziehungsberechtigte oder Schule oder verantwortungsvolle Erwachsene. Ja, sind so zwei Fragen.
Ja, absolut. Das eine ist, man muss wissen, die Pornoindustrie ist die drittgrößte Lobby der Welt. Das würde man so wahrscheinlich gar nicht einschätzen. Aber jede Lobby hat natürlich auch ihre Lobbyarbeit im Hintergrund. Und da stecken, also es ist eine Milliardenindustrie. Allein in den USA sind es 99 Milliarden, die jährlich umgesetzt werden. Nur in den USA. Und dementsprechend fließen natürlich auch viele Gelder und viele Schwierigkeiten, die sich damit bringen. Natürlich gibt es jetzt wenige Politiker, die das Thema ganz oben auf die Agenda setzen würden, sich im Bundestag stellen und sagen, hier, wir machen mal was, weil spätestens in der nächsten Debatte wird jemand sagen, ja, dann haben wir einmal hier ihren IP-Verlauf und wahrscheinlich hat die entsprechende Person selber schon mal irgendwas konsumiert. Ist dann nicht ein Thema, was man in seiner politischen Karriere so vorantreiben möchte an der Stelle. Zum anderen haben wir aber auch Schwierigkeiten, wie können wir Server oder ähnliches sperren. So, China ist da sehr restriktiv unterwegs. Die sperren knapp 120.000 Porno-Webseiten jedes Jahr. Ist jetzt so ein bisschen schwierig, weil wir haben eine komplette Meinungsfreiheit in Deutschland, wo auch dieses Thema mit reinfällt und wo wir eine Meinungsfreiheit beschränken würden an der Stelle. Und natürlich gibt es immer wieder Beschlüsse auch in der Europäischen Union, dass man zum Beispiel verschiedene Seiten einfach sperrt. Aber die Pornoindustrie ist da ganz clever, verändert auf ihrer Website einfach nur einen Buchstabe und damit sind sie wieder online. Und der ganze Prozess, der teilweise Jahre dauert, um eine Seite zu sperren, ist da wieder im vollen Gange. Natürlich könnte man hier Maßnahmen ergreifen, um den Zugang einfach zu erschweren. Man könnte zum Beispiel einfach sagen, hey, jeder, der Porno-Webseiten besuchen möchte, muss sich über seinen Personalausweis legitimieren, sodass wir hier eine Altersverifikation auch wirklich nachkommen, sodass wir wirklich sagen, dass nur ab 18 Jahren beispielsweise der Zugriff erlaubt werden würde. Das wäre eine Möglichkeit, die ich glaube auch technisch relativ schnell umsetzbar wäre an der Stelle. Natürlich haben wir aber auch einen enormen Einfluss gerade über Social Media, gerade was auf Instagram, Facebook, auf X, Snapchat abläuft, beeinflusst das Ganze natürlich auch. Und das macht es einfach so komplex und so schwierig, mit diesem ganzen Thema umzugehen. Das wäre mal so dieser erste Teil der Frage. Der zweite ist, was können wir jetzt tun? Und hier ist ganz, ganz wichtig, dass Eltern sich ihrer Verantwortung bewusst sind. Und ich vergleiche das immer gerne mit, kein Papa würde sein 6-7-jähriges Mädchen jetzt in dieser Herbstzeit ab 20 Uhr alleine irgendwo rumlaufen lassen. Einfach, weil man kein gutes Gefühl hat, weil man weiß, oh, das ist irgendwie nicht stimmig. Würden wir wahrscheinlich alle Eltern so zustimmen und würden sagen, nee, da hole ich mein Kind lieber ab. Aber genau dasselbe tun wir, wenn wir ihnen ein Smartphone in die Hand drücken und sie auf Apps wie Snapchat, Instagram, TikTok einfach lassen, weil genau da passieren auch sexuelle Übergriffe. Ich habe mal in der Klasse unterrichtet, 8. Klasse, 14-jährige Mädels, die sagen, es ist völlig normal, 3 bis 4 Mal die Woche unterschiedliche Penisbilder von irgendwelchen Männern zugeschickt zu kriegen. Und sie betrachten das als normal, wo ich sage, hey, hier finden sexuelle Übergriffe am laufenden Band statt, Straftaten, weil die sind minderjährig. Das heißt, hier wird minderjährigen pornografische Materialien, teilweise kinderpornografische Materialien zugänglich gemacht. Und an der Stelle geschehen Straftaten. Aber durch das, was eben die letzten Jahre alles schon passiert ist, wird das als normal angesehen. Und das ist einfach eine extreme Herausforderung. Und deswegen rate ich Eltern, dass sie mit ihren Kindern frühzeitig beginnen, über das Thema Sexualität erstmal ganz normal und neutral zu sprechen. Das heißt, man kann auch mit einem 4-, 5-, 6-Jährigen schon erklären, was ist der Unterschied zwischen Mann und Frau, warum ist da ein Penis, was eine Vagina, auch die Begriffe zu verwenden, ist einfach wichtig. Und spätestens im Alter von 11 Jahren sollte das Thema Pornografie thematisiert sein. Warum? Weil 11 Jahre der aktuelle durchschnittliche Erstkontakt in Deutschland mit Pornografie ist. Und wo sich alle Wissenschaftler einig sind, ist, dass je früher der Erstkontakt stattfindet, die Wahrscheinlichkeit für ein Trauma sehr viel höher ist. Und Kinder, die aber jetzt bereits wissen, was ist Sexualität, was ist Pornografie, können das Ganze besser einordnen und dadurch ist es mehr abgefedert. Heißt nicht, dass dadurch kein Schmerz, kein Trauma entstehen kann, aber wir haben es reduziert. Und deswegen ist das eben ein ganz, ganz wichtiger Part von Eltern, wo ich immer wieder sage, es ist nicht die Frage, ob eure Kinder mit Pornografie in Berührung kommen, sondern wann. Und die Frage ist, war der Erstkontakt beziehungsweise das Erstgespräch über dieses Thema in einem geschützten Familienrahmen, wo Vertrauen, Wertschätzung, Werte mitgegeben werden? Oder ist es irgendwie ein völlig fremder Kontakt, beispielsweise während der Busfahrt, während der Zugfahrt heim von der Schule, weil das häufig einer der Erstkontakte ist. Jemand hat was auf dem Smartphone, zeigt es jemand anders oder es ist im WhatsApp-Chat oder ähnliches. Und das ist das, wo Eltern reingehen können. Das heißt, Beziehungsbau ist extrem wichtig. Auch hier ein gewisser Schamabbau ist total wichtig. So, wir können in der Familie ganz offen über Sex, über sowas reden, ohne dass das irgendwie peinlich ist. Natürlich ist es für jedes Kind in dem Alter peinlich, so, Mama und Papa haben sich geküsst, macht das nicht oder so. Aber das Thema wird einfach kommen und es ist wichtig, hier eine Offenheit zu haben. Und gleichzeitig auch einen Rahmen zu schaffen von, ihr könnt mit allen Themen zu Mama und Papa kommen und es ist ein geschützter Rahmen. Das heißt nicht irgendwie als Elternteil nachher zu reagieren, mit Ekel, Abwehr oder irgendwie zu sagen, mein Kind, wie kannst du nur? Sondern wir brauchen hier diesen geschützten Rahmen von, hey, was macht es mit dir? Wie geht's dir? Was fühlst du jetzt? Also nicht nur auch auf einer faktischen Ebene zu bleiben, sondern von einer emotionalen, weil hier wird ganz viel Emotionalität getriggert an der Stelle und da kann man eben auch dagegen wirken. Und dann auch nachher, wenn dann der Kontakt mit Pornografie in Berührung kam oder auch das Thema Selbstbefriedigung nachher in der Pubertät kommt, da einfach in einem gewissen offenen Austausch zu stehen. Und Fragen werden da kommen. Wir waren alle mal 12, 13, 14, haben uns für plötzlich das andere Geschlecht interessiert und ganz viele Fragen gehabt. Und wenn diese Fragen nicht beantwortet werden von Eltern, dann sucht man die Antworten heute in Pornos, weil da kriegen wir die Antworten. Und die Frage ist, ob das nachher gute Antworten sind. Also ich kann da ganz viele wilde Beispiele bringen, beispielsweise ein 14-Jähriger, der zu mir im Unterricht sagt, ich habe gesehen, wie eine Frau Sex mit einem Hund hatte, was kommt da für ein Baby raus? Die Frage war absolut ernst gemeint. Ne? Ist das jetzt ein Hundemensch oder was ist das? Ne? Also ist ja ganz einfach zu erklären, dass das überhaupt nicht möglich ist. Aber auf der anderen Seite sehen wir, okay, wir wissen nicht, wie er auf diese Frage kam. Wir wissen nicht, wie er plötzlich über Tierpornografie gestolpert ist, die in Deutschland komplett illegal ist, auch für 18-Jährige oder über 18-Jährige. Und trotzdem war diese Frage da. Oder eine andere Frage, 12-Jähriger, 6. Klasse, eine Frau hat gleichzeitig Sex mit einem normalen Mann und einem Transgender-Mann. Woher weiß sie denn jetzt, von wem sie schwanger ist? Die Frage ist auch relativ zu beantworten, weil nur einer biologisch in der Lage ist, der andere nicht. Aber man merkt schon an der Komplexität der Frage und auch dessen, okay, was muss derjenige konsumiert haben, um auf diese Frage zu kommen? Da bewegt sich ganz, ganz viel in so einem Kind, wo man plötzlich auch ganz schnell überfordert sein kann als Erwachsener. Erstmal, wie geht man mit der Frage um? So, weil das ist meistens immer außerhalb eines Kontextes und plötzlich kommt so eine Frage und denkst dir, oh, gute Frage, muss ich erst selber mal nachdenken und wie kommst du denn darauf und warum? Da ist halt wichtig, einen guten Rahmen auch zu schaffen, weil die Fragen werden kommen.
Ja, krass. Ich bin gerade echt, also ich wusste ja auch schon so viel, ne? Aber immer wenn man über das Thema spricht, ist man trotzdem, also es macht mich echt sprachlos und wütend. Das, ne, wie vorhin schon gesagt, das ist echt krass. Und es umso wichtiger ist, dass man sich als Eltern, als Verantwortungsträger, auch wenn man nicht Eltern ist, ne, wenn uns hören ja auch einige zu, die vielleicht gar keine Kinder haben und trotzdem hat man diese Verantwortung als Erwachsener. Vielleicht sieht man das ja irgendwo, ne? Aber ganz besonders Kinder ist ja auch eine Zielgruppe, die unfassbar schützenswürdig ist, dass sie so spät wie möglich mit in Kontakt kommen. Und du hast ja gesagt, ne, es ist nicht die Frage ob, sondern wann. Also vielen Dank für diesen Einblick, da haben wir schon so einiges, was man tun kann. Und wenn ich jetzt aber so dazugehöre, wenn mir das total schwer fällt, als Eltern oder als Erziehungsberechtigter, vielleicht als Lehrer, whatever, dann finde ich es ja total großartig, dass es heutzutage Angebote gibt, wo ich mir selber erstmal Hilfe suchen kann, wo ich mir Rat holen kann, wo ich Wissen holen kann, wo ich selber erstmal jemanden fragen kann, bevor ich dann wieder auf das Kind zugehe oder auf den Jugendlichen. Und da kommst du ins Spiel und ich möchte noch einen erwähnen, das ist das Weiße Kreuz. Die haben auch dieses Thema sehr groß und sind da auch ein sehr kompetenter Partner. Aber ich möchte natürlich, ich habe dich ja jetzt zu Gast, würde mit dir auch nochmal ins Gespräch kommen. Zu dir kommen ja jetzt auch Betroffene, vorwiegend Männer. Du machst diese Arbeit schon etwas länger. Und was sind denn so Warnsignale? Wann kommen denn Männer zu dir, wenn es schon zu spät ist oder wann kommen sie mit Fragen zu dir? Du bist ja auch sehr präsent auf den sozialen Medien, das finde ich total klasse, wo du schon aufklärst, wo du Fragen beantwortest. Aber was sind denn so Warnsignale, dass Pornografie ein Problem ist? Also diese, wo das nicht mehr in Balance ist, sondern wo es kippt. Woran könnte ich das bemerken, wenn ich es vielleicht selber nicht checke? Genau. Und vor allem, was mache ich dann?
Ja. Also ja, zum einen melden sich bei uns meistens oder überwiegend Männer, wo das Problem aber schon ich sag mal, sehr, sehr akut ist. Ich sag gerne so 5 nach 12. Häufig dann, wenn die Staatsanwaltschaft schon im Haus steht, weil irgendwie kinderpornografische Materialien konsumiert wurden. Häufig auch dann mit Jobverlust oder Ehe steht kurz vor dem Aus an der Stelle, weil man eben versucht, dieses Thema erstmal selber zu verdrängen, runterzuspielen, zu sagen, so schlimm ist es doch gar nicht. Und dafür hat man dann irgendwie 1000 Ausreden oder Gedanken, warum man sich dem Ganzen nicht stellt. Das macht es einfach ein bisschen schwierig und komplex. Es melden sich auch bei uns immer wieder Frauen, da habe ich manchmal wirklich herzzerreißende Telefonate oder wir kriegen E-Mails, Nachrichten, die wirklich sagen, ich bin am Ende, ich weiß nicht mehr, was ich tun soll, ich kann so nicht mehr, ich will so nicht mehr, aber ich will ihn jetzt auch nicht irgendwie verlassen oder ähnliches. Das heißt, da spielen sich ganz, ganz dramatische Situationen ab. Das war jetzt auch ein Grund, warum wir dieses Jahr extra nochmal einen zusätzlichen Verein gegründet haben, den meine Frau auch leitet, wo es darum geht, wie können wir Frauen begleiten in, währenddessen wir auch die Männer rausbegleiten. Also wir haben jetzt schon auch ein paar in der Paartherapie hier begleitet, meine Frau und ich zusammen, weil wir auch die Not einfach bei ganz vielen Partnerinnen sehen, einfach mit Fragen, mit Hilfestellung und was macht das mit mir? Und gleichzeitig auch, um nochmal kurz den Bogen zu spannen, als sind wir gerade dabei, einen Elternratgeber herauszubringen und uns diesem Thema zu widmen, wie kann ich als Elternteil gut aufklären, wie spreche ich mit meinen Kids, weil wir natürlich auch jetzt vermehrt Anfragen kriegen, mein Sohn ist 16, pornoabhängig und wir haben da einfach Herausforderungen, Probleme, weil viele Mediziner, Psychotherapeuten dieses Thema leider nicht ernst nehmen. Wir hatten einen Fall, da war die Kripo vor der Haustür gestanden, morgens um 7, Hausdurchsuchung bei dem 16-Jährigen. Weil er Penisbilder an ein 13-jähriges Mädchen verschickt hat und dann wurden hier kinderpornografische Materialien an Minderjährige weitergegeben. Und der Junge sagt, ich bin süchtig, ich bin abhängig und sie haben, ich glaube es waren 1,5 Jahre, waren sie auf der Suche nach einem Arzt oder nach einem Therapeut, der sie behandelt. Und alle haben gesagt, das ist eine Phase, das ist Pubertät, das ist ganz normal, das verfliegt wieder von selber. Und diese Mutter war sehr, sehr verzweifelt und hat bei uns das erste Mal eine Anlaufstelle gefunden, die sie dann auch ernst genommen hat. Ja, von dem her versuchen wir dieses Themenfeld einfach noch größer zu machen, um mehr abzudecken an der Stelle auch. Deswegen haben wir den Verein Free and Strong Social gegründet, um genau da reinzuwirken. Ja, was sind jetzt so Anzeichen oder Merkmale? Woran erkenne ich, dass mein Partner vielleicht konsumiert oder wie ist das? Häufig ist damit verbunden, dass man sich zurückzieht und isoliert. Das heißt, Sexualität wird nicht mehr so viel in der Beziehung gelebt, sondern man entzieht sich dem Ganzen. Man zieht sich da ganz bewusst zurück. Teilweise werden die Männer aggressiver auch, sind leicht reizbarer bei den Kids. Oder eine andere Auswirkung ist, dass plötzlich sexuelle Praktiken probiert werden wollen, die irgendwie die letzten 10 Jahre gar kein Thema war. Worüber aber auch nicht gesprochen wurde, weil häufig ist dann das, was man konsumiert, eben auch das, was mich in meinem Denken, Handeln eben auch beeinflusst. Man merkt, dass plötzlich Scham, Misstrauen mehr da ist und an der Stelle kann man eigentlich immer sagen, hey, vertrau auf dein Bauchgefühl. Also du kennst deinen Partner über viele Jahre hinweg und du wirst einfach merken, okay, was ist hier anders da, wie reagiert er, wie ist die Ansprache. Was man dann tun kann, ist ganz klar das Thema anzusprechen. Und da ist meine Empfehlung, immer mit Ich-Botschaften zu arbeiten. Das heißt, erstmal zu beginnen und zu sagen, mein Eindruck ist folgender. Meine Emotion, mein Gefühl, meine Empfindung ist, wie siehst du das jetzt gerade so? Also nicht unbedingt direkt mit den Vorwürfen kommen, du schaust Pornos, du gehst mir fremd, was ist hier los, sondern erstmal versuchen, einen Raum zu schaffen, wo man dieses Thema anspricht. Und was hier auch ganz wichtig ist, und da ermutige ich jede Frau an der Stelle, steh zu deinen Gefühlen, steh zu deinen Empfindungen, du bist nicht falsch oder dein Empfinden ist nicht falsch. Mhm. Wenn du dich an der Stelle betrogen fühlst, verletzt fühlst, dann darfst du das äußern und dann ist das ein Fakt. Und das ist nicht wegzudiskutieren mit, jetzt stell dich mal nicht so an oder hab dich nicht so oder ich brauche das jetzt, sondern diese Verletzung ist erstmal real. Und das darf erstmal da sein. Das hat seine Berechtigung. Und da will ich jede Frau ermutigen, nicht irgendwie einzuknicken oder zu sagen, ja, okay, dann ist das halt so und mein Mann konsumiert das. Nein, wenn das ein Schmerz in dir ist, lass diesen Schmerz zu, äußere diesen Schmerz und der hat eine Daseinsberechtigung.
Wow. Ja. Das ist schon sehr, sehr bewegend. Das macht doch echt was mit mir, das so zu hören, das Gespräch. Und das ist auch gut so. Ich habe auf deiner Homepage ein bisschen gelesen und was du da so anbietest. Und da bin ich auf diese Rezessionen gekommen. Und Rezessionen zu lesen, das sollte, glaube ich, oder das gehört für viele so dazu. Was sagen denn und erleben andere? Das macht man ja bei Amazon so und bei anderen oder bei Google. Und das ist total wichtig. Und bei einer Rezession bin ich hängen geblieben. Da steht, Sebastians Coaching würde ich ganz besonders jeden empfehlen, die der Meinung sind, dass sie ein hoffnungsloser Fall sind. Das hat mich wirklich sehr beeindruckt. Gibt es hoffnungslose Fälle? Und was ist das Geheimnis? Also wenn diese hoffnungslosen Fälle, in Anführungszeichen, zu dir kommen, zu euch kommen, wo liegt das Geheimnis? Was machst du?
Ja, das liegt daran, dass wir einen ganzheitlichen Ansatz haben, wenn es darum geht, Freiheit in diesem Thema zu erlangen. Und dazu müssen wir jetzt ein bisschen tiefer in die Thematik einsteigen. Was heißt denn nachher ganzheitlich? Ne? Nicht, dass es irgendeine Floskel ist, die man so einfach in den Raum schmeißt. Genau, deswegen, was man dazu wissen muss, ist, dass hinter 90% aller konsumierten Pornos nicht der Wunsch steht, Sexualität zu erleben. Ich habe dafür jetzt keine Studie, aber das ist meine Erfahrung aus den letzten 17 Jahren Beratung, aus über 5000 Beratungsgesprächen, die ich jetzt in den letzten Jahren hatte. Und es zeigt uns, 90% hat nichts mit Sexualität zu tun, sondern 50% sind Vernachlässigung deiner Grundbedürfnisse, also wirklich die Basics, Essen, Trinken, Schlafen, Bewegung, Sport und soziales Umfeld. Das heißt, hier gibt es einen Mangel, hier gibt es nichts Ausgeglichenes. Und die anderen 40% sind emotionale Konflikte, die ich gerade nicht gelöst bekomme. Stress, Einsamkeit, Überforderung, Minderwert, Kontrollverlust, aber auch Belohnung an der Stelle. Und ein ganz wichtiger Baustein in der Beratung ist herauszufinden, was ist denn der Grund, warum wird konsumiert. Und jeder Mann hat so 3 bis 5 unterschiedliche Gründe. Und wir müssen dieses Warum herausfinden, weil wir dann charakterlich an diesen Dingen arbeiten können. Das heißt, wir arbeiten zum Beispiel an gelingenden Strukturen im Alltag. Das heißt, habe ich eine gelingende Morgenroutine? Habe ich eine gelingende Abendroutine? Achte ich auf meinen Schlaf? Schlaf ist der größte Gamechanger, der immer noch unterschätzt wird an der Stelle. Und deswegen schauen wir uns zum Beispiel an, wie sieht nachher deine Ernährung aus? Wie sieht deine Bewegung aus? Wie regenerierst du? Was tut dir gut? Wie versorgst du deine Bedürfnisse? Das sind alles Bereiche, wo, wenn ich mit Männern im Erstgespräch drinstecke, die sagen, keine Ahnung, weiß ich nicht. Und die verstehen auch in dem Moment erstmal nicht, dass all das Ganze mit dem Pornokonsum zu tun hat. Und das ist so die Herausforderung, weil viele einfach nur denken, ja, ich muss Instagram löschen, ich muss disziplinierter sein, ich muss noch härter sein, ich muss noch mehr beten oder warum tut der Herr nichts an der Stelle? Das Thema ist sehr, sehr viel größer als das. Und das heißt, wir müssen das in der Tiefe angehen und deswegen müssen wir den Bereich der Bedürfnisse einfach anschauen, wie kann ich das gesund lösen. Weil wenn ich in diesen Grundbedürfnissen und emotionalen Konflikten nicht mich weiterentwickle, werde ich immer wieder zurück zum Konsum kommen. Das ist so dieser Kreislauf und die Spirale, weil irgendwann braucht unser Körper, unsere Seele ein Ventil. Und damit wir nicht zerbrechen, konsumieren wir dann, weil wir irgendwie damit umgehen müssen. Und da kommt auch eine gewisse Konditionierung hinzu und etwas, was wir in Sexualität erleben. Weil wenn wir Sexualität erleben, dann erleben wir dort Annahme, Geborgenheit, Verbundenheit. Und was wir in unserer Teenie-Phase ganz häufig gelernt haben, ist, ich habe ein negatives Gefühl, das will ich nicht haben. Und deswegen will ich einfach ein positives Gefühl haben. Und was man feststellt, vor allen Dingen Männer, ist, wenn ich mich selbst befriedige, dann habe ich einen Orgasmus, dann habe ich ein schönes Gefühl. Und da werden einige Hormone ausgeschüttet in unserem Gehirn, die dafür sorgen, dass verschiedene Bereiche im Gehirn betäubt werden. Und deswegen habe ich jetzt dann irgendein Problem, einen Konflikt, der nichts mit Sexualität zu tun hat. Übertrage den auf Sexualität, erlebe in Sexualität plötzlich das Gefühl von Annahme und Geborgenheit und habe für mich eine adäquate Lösung gefunden, dass das negative Gefühl weg ist. Mhm. Nach 10 Minuten oder am nächsten Tag ist das Problem aber wieder da, weil ja ein bisschen konsumieren und selbstbefriedigen hat noch nie ein Problem gelöst, was nichts da damit zu tun hatte. Und so sind wir in dieser ganzen Kreislaufspirale drin. Und das ist einfach extrem wichtig zu wissen. Um das zu unterbrechen, muss ich die Ursache meines Konsumes kennen. Ich muss wissen, was brauche ich, was sind meine Bedürfnisse. Dann muss ich lernen, mich gut zu versorgen und dafür zu sorgen, dass mein Alltag so funktioniert, dass ich frühzeitig mich reflektiere, frühzeitig erkenne, was sind meine Herausforderungen und Probleme und wie stille ich sie gesund. Das ist eine absolute Herausforderung, wo wir auch mehrere Monate deswegen arbeiten. Und der ganz große andere wichtige Part ist, wir brauchen eine neue Gehirnstruktur, wie ich über Sexualität denke. Weil, jetzt wird es nochmal ein bisschen technisch, aber das ist auch ganz wichtig für das Verständnis, wie entsteht Sucht und was passiert in unserem Gehirn. Wenn ein Süchtiger durch ein Gedanke, ein Bild oder eine Situation getriggert wird, dann entsteht in unserem Gehirn, wird ganz viel Dopamin produziert. Und dieses Dopamin sorgt dafür, dass unsere rechte vordere Gehirnhälfte wie betäubt wird, abgeschnitten wird. Das ist aber genau der Bereich, wo wir rationale, gute Entscheidungen treffen. Und in dem Moment, wo jetzt der Triggerimpuls kommt, das Dopamin produziert wird, schaltet dieser rationale Teil ab. Und unser Gehirn denkt, ich muss mich jetzt selbst befriedigen, ich brauche einen Orgasmus, sonst kann ich nicht weiterleben. Und das ist jetzt nicht übertrieben ausgedrückt, sondern das ist das, was nachher in einem Kopf von jemandem, der das über mehrere Jahre hinweg erlernt hat, konditioniert hat, antrainiert hat, denkt. Und das macht es extrem schwierig, weil diese Gehirnstruktur, diese synaptischen Verknüpfungen im Gehirn, die können wir nicht einfach auflösen. Das ist medizinisch gesehen, ist das nicht möglich. Und deswegen sage ich, was wir hier brauchen, ist ein komplett neuer Bereich im Gehirn, wie wir über Sexualität denken, wer wir als Männer sein wollen, was für uns das Thema Männlichkeit bedeutet, welche Werte uns wichtig sind. Und das können wir neu aufbauen und das müssen wir auch neu aufbauen. Und hier habe ich einen ganz großen Teil, das ist meistens die ersten 8 bis 12 Wochen, wo wir uns mit dem Thema beschäftigen, quasi diesen Bereich aufzubauen, diesen Bereich zu trainieren. Das ist wie so ein kleines Gehirntraining, unser tägliches Gym, sage ich, wo wir mit 5 bis 10 Minuten Training am Tag diese Struktur legen können. Und das sorgt da dafür, dass wir eine Impulskontrolle zurückbekommen. Das heißt, wenn dann so ein Triggermoment kommt, dass wir in der Lage sind, Nein zu sagen, den Gedanken zu unterbrechen und das entstandene Dopamin in unserem Gehirn löst sich ja nicht einfach Luft auf, weil wir jetzt beschließen, Verantwortung zu übernehmen und Nein zu sagen, sondern wir lenken das um in diesen neuen Bereich. Das klingt alles so ein bisschen bildhaft, so wir schieben in unserem Gehirn ein bisschen was rum. Was wir machen, sind neue Datenautobahnen bauen an der Stelle und dafür zu sorgen, dass wir unser Denken verändern. Und wir arbeiten hier auf verhaltenstherapeutischen Methoden, um das wirklich zu trainieren, zu beeinflussen. Und da gehen wir in eine Tiefe. Und das sind jetzt die Bereiche, die zusammenkommen. Einmal die neue Gehirnstruktur, zweitens Bedürfnisse erkennen und regulieren und drittens meinen Alltag so gestalten, dass ich erst gar nicht dieses Ventil brauche. Und das sind so diese 3 Säulen, die wir brauchen in der Beratung. Und dann arbeiten wir sehr eng mit den Klienten zusammen. Das heißt, wir haben alle 7 bis 10 Tage einen Zoom-Call, wo wir schauen, was ist letzte Woche passiert, und dann arbeiten wir an den einzelnen Punkten. dann stehe ich jeden Tag mit jedem Klienten im Austausch per WhatsApp. Das heißt, ich bin so eine Art Accountability-Partner. Ich kriege jeden Abend einen Daumen hoch für ich habe heute nicht konsumiert, plus 3 Reflexionsfragen auf einer Skala von 1 bis 10. Das erste ist, wie ist mein Energielevel, wie geht's mir körperlich? Das zweite ist, wie geht's mir seelisch, emotional? Und das dritte ist, wie hoch ist mein sexueller Druck? Und um das Ganze abzurunden, bieten wir dann noch einen 24/7 SOS-Call an. Das heißt, jeder Klient hat meine Nummer und darf mich Tag und Nacht anrufen, wenn er kurz vor einem Rückfall steht und keinen anderen Ausweg mehr sieht. Und das alles zusammen ergibt eine 93-prozentige Erfolgsquote, die wir bei uns haben in der Begleitung, was echt hoch ist, ja.
Ja, also jetzt an dieser Stelle müssten doch alle Krankenkassen dir die Tür einrennen und sagen, wir unterstützen das.
Ja, das theoretisch schon, aber ich rechne halt nicht über die Krankenkasse ab. Ich habe keinen Sitz an der Stelle, deswegen fördern die das auch nicht. Ich sag mal, das ist halt auch eine Begleitung, die so kein anderer Psychotherapeut anbieten kann. Ja.
Ja. Ja, das klingt echt richtig super und wie gesagt, also die Kundenrezession, da hast du ja einige, die bei dir waren und die so nett waren und so offen waren und da dazu was geschrieben haben, also schaut euch echt gern mal um auf der Website, informiert euch, auch den Instagram-Kanal, das macht doch echt auch Hoffnung in dem ganzen Dilemma, dass es solche Menschen gibt und ja, voll schön.
Wenn du willst, kann ich gern auch zu der Person ein bisschen was erzählen, die das geschrieben hat, um einfach mal die Story und den Hintergrund zu bringen. Diese Person hat über 20 Jahre konsumiert, nahezu täglich, hat dann, kam das raus nach 20 Jahren, die Frau hat sich getrennt, Job wurde verloren, und die Person war maximal hoffnungslos an der Stelle und hat auch nicht geglaubt, das jemals auf die Reihe zu bekommen. Und wir sind in die Begleitung gestartet und die ersten 7 Tage war alles gut und dann war der erste Rückfall. Und das war schon wieder so ein Moment von, ja okay, das hat jetzt irgendwie 7 Tage geklappt, aber jetzt sind wir wieder beim Absturz. Wir gingen weiter und in den 6 Monaten, in denen wir zusammengearbeitet haben, hat dieser Mann keinen einzigen weiteren Rückschlag gehabt. Und auch bis heute, ich stehe ab und zu immer wieder mit ihm im Kontakt, ist er jetzt 2,5 Jahre komplett pornofrei. Also das heißt, es gab einen einzigen Rückfall in der Zusammenarbeit und da danach nie wieder mehr, obwohl er 20 Jahre vorher nahezu täglich konsumiert hat. Und deswegen hat er das so geschrieben und gesagt, er hat sich als hoffnungslosen Fall gesehen und er hätte niemals gedacht, wirklich Hoffnung schöpfen zu können in diesem Bereich. Und er ist heute mega happy und dankbar darüber. Die Ehe ist leider noch nicht zusammengeführt worden wieder, aber sie stehen in Kontakt, sie sind im Austausch und sie haben auch einen regelmäßigen Kontakt. Und er ist hoffnungsvoll, da seine Frau wieder zurückgewinnen zu können. Ja, also nur, dass man so ein bisschen mehr Kontext noch auch zu der Story vielleicht hat.
Ja, danke, voll schön. Ja, voll gut. Ich finde, wir sollten viele solche Geschichten hören, dass es möglich ist, dass es Wege gibt und nicht alles zum Scheitern verurteilt ist. Richtig, richtig gut.
Der Advent steht vor der Tür und wir machen ihn dieses Jahr so richtig besonders. Mit dem Team F Adventskalender bekommst du 24 starke Impulse, die dir helfen, Liebe, Nähe und Verbundenheit neu zu entdecken. Denn unser Wunsch an dich, dass dein Herz sich öffnet, dass du mutig wirst zu lieben und dass dein Zuhause ein Ort voller Wärme wird. Also los, schnapp dir Tag 1. Wir starten gemeinsam in einen Advent voller Nähe, voller Tiefe und Licht. Den Link zum Adventskalender findest du in der Beschreibung.
Ja, Sebastian, wir haben, oder wie viele schon wissen, mein Mann und ich, wir machen ja eher Vorbereitungsseminare auch hier in Deutschland, in unserem Umkreis. Und wir bekommen immer das Thema, fast immer von Anfang an, das Thema Sexualität. Und dort ist behalten wir wirklich auch ganz viel oder bauen diese Zeit mit ein, um über Pornografie auch das zu thematisieren. Und dort kriegen wir auch sehr, sehr viel immer Rückmeldungen. Also oftmals ist es schade, dass wir so wenig Zeit haben, weil, ne, es ist ja so viele Themen. Hast du dort auch Erfahrungen mit jungen Paaren?
Ja, immer wieder ist das natürlich auch ein spannendes Thema, gerade wenn es dann auf Richtung Ehevorbereitung geht oder Ehe hinzugeht. Und ich empfehle oder auf allen Seminaren immer, dieses Thema so früh wie möglich anzusprechen. Klar ist das Thema Pornografie jetzt nichts fürs erste, zweite oder dritte Date, aber es sollte auf jeden Fall vor der Verlobungsphase thematisiert worden sein. Ich sag, zum Erwachsenwerden eines Menschen gehört es dazu, auch die Verantwortung zu übernehmen für sein Handeln. Und das führt manchmal auch zu gewissen Konsequenzen. Und hier ist einfach wichtig, offen und ehrlich zu kommunizieren und seinem zukünftigen Partner, seiner zukünftigen Partnerin hier rechtzeitig reinen Wein einzuschenken. Weil wir haben auch immer wieder Stories, haben wir gerade jetzt wieder erlebt, dass ein paar Monate vor der Trauung einen Ehevorbereitungskurs macht, was richtig gut ist, was aber meistens ein Ticken zu spät ist, weil da kam dann auch raus, ja, Pornokonsum war ein Thema und dann war die Frau an der Stelle natürlich zu Recht ein bisschen verwirrt und wusste nicht genau, wie sie damit umgeht. Und um dem einfach vorzubeugen, ist es extrem wichtig, hier offen und ehrlich zu kommunizieren und auch diese Themen einfach anzusprechen und das weiter voranzutreiben an der Stelle auch. Sich da rechtzeitig Hilfe zu holen, diese Themen auch zu bearbeiten. Und deswegen meine ganz klare Empfehlung, bitte bevor man sich verlobt, dieses Thema angesprochen zu haben, ist nur fair gegenüber meinem zukünftigen Partner, weil die Frage ist, will er das mittragen, kann er das mittragen? Ja, das ist einfach nur fair. So, und deswegen ist das nochmal ganz wichtig, auch darüber ins Gespräch zu kommen. Ja.
Ja, vielen Dank, dass du da Mitunterstützer bist und das unterstützen wir auch, da so ein Tabu auch zu brechen. Aber nicht gewaltvoll, sondern wirklich auch einfühlsam zu brechen und da unterstützend zur Seite zu stehen und einen Raum zu schaffen für Gespräche und für Austausch. Also auch danke dafür. Mhm. Bastian, vielen Dank. Eine letzte Frage. Was bedeutet Freiheit für dich?
Ja, sehr, sehr gute Frage in diesem ganzen Kontext auch wieder. Freiheit bedeutet nachher für mich, dass man sich nicht durch App-Blocker oder durch Disziplin selber irgendwelche Hürden aufbauen muss, um nicht mehr zu konsumieren. Mhm. Sondern Freiheit bedeutet für mich, dass ich in der Lage bin, eigenständig für mich sagen zu können, das will ich und das will ich nicht. Ohne dass ich hier eine externe Unterstützung, das heißt von außen irgendwie eine Unterstützung brauche, die mir dabei hilft. Sondern Freiheit ist, dass ich nachher eigenständig die Verantwortung für mich, mein Leben, aber auch für mein Umfeld übernehmen kann und hier gute Entscheidungen treffe, die lebensfördernd sind. Sodass ich wirklich in der Lage bin, wirklich zu Pornos Nein sagen zu können, aus mir heraus, weil ich das selber will, weil ich mich für was anderes entscheide. Das ist nachher für mich echte Freiheit, wo Männer diese Fähigkeit zurückerlangen und in der Lage sind, eigenständige Entscheidungen zu treffen. So würde ich nachher Freiheit definieren, ja.
Ja, es war gar nicht meine letzte Frage. Ich habe noch eine Frage.
Voll okay.
Aber jetzt die letzte Frage. Du bist ja auch selber Pastor. Oder hast deine Pastorenausbildung. Das heißt, du arbeitest hast noch einen christlichen Kontext. Magst du dazu noch was sagen, wie das vielleicht oder wie der christliche Glaube das vielleicht noch unterstützt oder fließt das in deine Arbeit mit hinein? Das ist vielleicht für unsere Zielgruppe, unsere Zuhörer noch ganz spannend.
Absolut. Ja, natürlich, natürlich. Also der christliche Glaube hat natürlich viel mit meinem Leben, mit mir zu tun. Wie du schon gesagt hast, bin ich selber Pastor. Ich arbeite zwar jetzt nicht mehr in der Kirche als hauptamtlicher Angestellter mit, bin viel im Reisedienst, viel in anderen Kirchen unterwegs, auch zu diesem Thema. Und ja, für mich ist der Glaube an der Stelle eine ganz, ganz große, enorme Ressource. Das heißt, ich erlebe Wiederherstellung, Identität in meiner Gottesbeziehung und auch viele Klienten an der Stelle können da was mitnehmen. Bei Gott gibt es Hoffnung. Gott verändert Dinge. Gott wünscht sich diese Transformation von Menschen, wo es nachher heißt, hey, wir sind in einem stetigen Jüngerschaftsprozess. Wir wollen Jesus ähnlicher werden. Da darf er uns zum Vorbild werden und daraus dürfen wir auch Kraft schöpfen, auch im Gebet. Also bei einigen Tools fließt das alles mit ein. Zum Beispiel beim Gedankenstopp, wo es um diese neue Gehirnstruktur geht, da gibt's nochmal einen Bonuspunkt, sage ich immer für die Christen, wo ich sage, und jetzt genau an dieser Stelle gehen wir einfach kurz ins Gebet und nehmen Gott mit hinein, sodass du auch nicht alleine bist. Und auch dieses Wissen, hey, in Anfechtung, in den Triggermomenten, du bist nicht alleine, weil der Heilige Geist wohnt in dir. Du bist, ne, wenn du dich nachher entschieden hast, ein Leben mit Jesus zu verbringen, bist du eine neue Kreatur, sagt die Bibel. Das heißt, du bist Schöpfung Gottes, Gott ist mit dir. Und das heißt, in diesen Momenten bist du nicht alleine. Und allein dieses Wissen ist auch schon wieder eine Kraftressource, einfach zu wissen, hey, ich muss das nicht aus eigener Kraft können. Ich darf mich darauf verlassen, dass Gott mit mir ist, dass Gott für mich ist, dass er mir auch Hoffnung gibt, wenn ich hoffnungslos bin. Und deswegen finde ich, es ein ganz, ganz wichtiger Teil. Ist immer wieder spannend auch, bei meinen nichtgläubigen Klienten das zu erleben. 60% meiner Klienten sind nämlich aus dem nichtgläubigen Hintergrund an der Stelle. Und automatisch kommt man auch an diese Themen zu sprechen. Und da ist dann schon auch die Frage, ja, was ist denn mein Sinn des Lebens? Was ist Erfüllendes? Gerade wenn es dann nachher um Bedürfnisse und all das Ganze geht. Aber der Glaube ist eine absolut wichtige Ressource und total wichtig an der Stelle. Wird immer mit einbezogen, wenn der Klient es natürlich auch möchte. Wenn die Person Christ ist, dann auf jeden Fall. Natürlich, ja.
Voll schön. Ja, war gut zu hören. Ja. Ja. Und auch wirklich voll, voll schön, dass du so diese zwei Zielgruppen auch hast oder ansprichst. Manche Experten sind dann nur auf eine Zielgruppe so ausgerichtet und nein, ich unterstütze da nur in der gläubigen Bubble. Mhm. Das ist voll schön, dass du da so eine Anlaufstelle bist. Ja, und wir sind am Ende angekommen und ich freue mich natürlich riesig, wenn diejenigen, die das hören, auch an uns denken bei Team F, wo man vielleicht sagen könnte, Team F hat ja auch so viele Angebote, dass das alles, was du gesagt hast, voll unterstützen kann. Wir haben Kommunikationsseminare, wir haben Meine Wünsche, Deine Wünsche, da geht es über Bedürfnisse. Wenn man etwas hat, mal ein Wochenende sich so eine Auszeit nehmen möchte, um da nochmal einen Input zu bekommen, was gemeinsam zu machen. Also schaut da gerne mal auch dort nach. Und natürlich werde ich alles von dir, Sebastian, hier im Podcast verlinken, dass man sich da informieren kann und einfach mal reinschnuppern kann, dich kennenlernen kann. Ich finde, wir passen da ganz gut zusammen. Und da kann man sich sehr, sehr gut ergänzen. Und ja, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für deine Zeit und für das, was du geteilt hast, deine eigene Geschichte und so die eine oder anderen Tipp schon mal, wie man ja ein Stück der Freiheit näher kommen kann. Und genau, wie gesagt, ich werde das alles verlinken und bedanke mich für deine Zeit hier.
Sehr, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
Das war's mit dieser Episode. Du möchtest mehr hören? Dann folg uns doch einfach. Wir freuen uns über Kontakt mit dir. Schreibe uns einfach eine Mail an podcast@team-f.de.
Und wenn du wissen möchtest, welche Seminare und Aktivitäten Team F für Singles, Paare und Familien anbietet, besuch doch die Website www.team-f.de. Tja, und jetzt bleibt uns nur noch zu sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal.